Name ist Bettina Seil-Whitelaw und du hörst meinen Podcast Gedankenspaziergang und andere Umwege. Ich heiße dich herzlich willkommen zu einem Mix aus inspirierenden Geschichten, kurzen Interviews und überraschenden Assoziationen. Jeden Monat unternehme ich gemeinsam mit einem Gesprächsgast einen Spaziergang, auf dessen Weg wir feine Impulse zu einem ausgewählten Thema sammeln. Denn was immer dein innerer Kompass anzeigt, welche Straßen deine Landkarte auch verzeichnet, ich bin sicher, Veränderung ist möglich. Und sie entfaltet bereits im ganz Kleinen eine große Wirkung. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Gedankenspaziergang. Jetzt schon im Mai angekommen. Wow. Wahnsinn. Alles neu macht der Mai? Vielleicht. Heute geht es auf jeden Fall um das Thema, das in Veränderungsprozessen oft unterschätzt wird und gleichzeitig entscheidend ist. Selbstführung. Also die Frage, wie führst du dich selbst, wenn es unsicher wird? Denn wir reden oft darüber, wie wir andere führen oder was man oder andere so tun sollten. Aber die eigentliche Herausforderung ist, was passiert, wenn wir selbst im Prozess sind? Und da habe ich heute eine ganz wundervolle Gesprächspartnerin. Hi, Caroline. Hi, Caro. Caroline Adler, die begleitet unglaublich viele Menschen in Veränderungsprozessen und ich bin sehr froh darüber, dass du meine Freundin und auch Kollegin bist und bin sehr, ja, erzähl nochmal selber ein bisschen mehr. Du hast ja gerade auch eine neue Firma gegründet und. Du machst immer ganz viele tolle Sachen. Vielleicht stellst du dich selber nochmal vor mit den Dingen, die du hier gerne hättest.
Ja, danke Bettina, dass ich wieder da sein darf. Mhm. Das letzte Mal war ich vor 5 Jahren, glaube ich, da.
Ich glaube auch.
Auch zum Thema Selbstführung, aber nicht Selbstführung und Veränderung, sondern generell
Selbstführung. Ach, ja. Witzig, dass du das noch weißt. Das hätte ich jetzt nicht mehr gewusst. Ach. Lustig.
Genau, ja, ich begleite Veränderungen aus verschiedenen Sichten, vor allem in Organisationen, mit Organisationen, für Organisationen, begleite da viel die Führungskräfte und die Führungsteams, aber auch die Mitarbeitenden, entwickle Teams in Veränderungen und begleite auch Einzelpersonen, normalerweise Führungskräfte im Coaching, in Veränderungen, also wenn sie selber Veränderungen führen müssen, aber auch in ihren eigenen Veränderungen bis hin ja, zu wirklichen Themen, die sie einfach selber nochmal anschauen und bewegen möchten in ihrem Leben. Mhm.
Sehr spannend. Und da hast du jetzt ja auch gerade eine neue Firma gegründet.
Ja, na? Genau. Wings and Vision GmbH. Mhm. Und nenne mich jetzt selber Chief Perspective Officer.
Mhm, ja, sehr spannend.
Die verschiedenen Perspektiven einzunehmen. Ich glaube, die sind auch eben wichtig in Veränderung. Aha. Veränderung ist ja per se komplex. Und weißt du, wie ich immer Komplexität definiere?
Mhm, sag.
Ja, also wenn wir jetzt in dem gleichen Raum wie hier sitzen würden, zur gleichen Zeit, nur an einem anderen Tag, stell dir vor, nächste Woche, ja, dann würde das Gleiche zwischen uns beiden passieren.
Mhm. Nö. Nein, also natürlich nicht.
Ja. Mhm. Also selbst nur wir beide, obwohl jetzt hier in deinem wunderbaren Podcast-Studio, selbst zwischen uns beiden würde nicht das Gleiche passieren. Mhm. Und wenn wir jetzt noch 2, 3 andere Menschen dazu nehmen würden, dann wäre die Wahrscheinlichkeit noch viel geringer. Mhm. Egal, wie gut unser Plan für heute wäre oder für nächste Woche. Mhm. Nö. Würde eben nicht, weil wir natürlich als Menschen einfach soziale Wesen sind. Wir selber sind komplex, wir sind überhaupt nicht vorhersehbar. Wir wissen gar nicht, wie stehst du nächste Woche auf, wie bist du heute aufgestanden, wie war dein Tag, was hat dich heute schon bewegt? Und ich glaube, das alles macht eben Komplexität aus. Also Menschen sind keine Maschinen, das wissen wir selber. A, B, Funktionen funktionieren hier nicht und deswegen ist Change per se oder Veränderung per se komplex, weil wir immer, zumindest im organisationellen Change, 3 Ebenen betrachten. Aber die Organisation, ich nenne das immer die Alles- oder die Alle-Ebene, dann die Team-Ebene, die Wir, ja, hängt alles damit zusammen, was so Teamdynamik angeht, Gruppenprozesse, auch hochspannend. Und dann eben das Eigene, ja, also das Ich. Welche Persönlichkeit, die ist jetzt ein bisschen stabiler, aber wirklich, wie bin ich heute drauf? Mhm. Was hat mir heute schon alles einen guten Tag oder vielleicht auch nicht einen ganz so schönen Tag beschert? Wie bin ich hier mit meiner Energie? Und die kann nur, weil ich anders geschlafen habe, ganz anders aussehen.
Ja, auf jeden Fall bist du angestrahlt von der Sonne, was ich auch ganz schön finde. Ich bin da ein bisschen neidisch, wenn ich dich da so sehe. Und während ich das so sage, mache ich, glaube ich, mal als erstes ein Foto von dir. Das sieht herrlich aus. Das muss ich dir dann auch gleich zeigen. Und dann gucken wir mal, was wir mit diesem schnuckligen Foto machen. Auch das gehört dazu. Ne? Und genau, was hat jetzt, also stimmt, Selbstführung, wenn du sagst, wir haben es schon mal gemacht vor 5 Jahren, dann bin ich jetzt ganz interessiert. Könnt ihr ja auch mal hören, was haben wir denn damals so gesagt zu dem Thema Selbstführung? Jetzt geht es ja um Selbstführung in Veränderungsprozessen. Was ist denn jetzt nun Selbstführung in diesen Veränderungsprozessen?
Ja, und wie du auch gesagt hast, so in Unsicherheiten. Und ich glaube, da sollten wir mal ganz genau reinhören. Ich habe das Gefühl, momentan hat irgendwie jeder so das Gefühl, so ein Ticken ruckelig. Und ich will dieses Narrativ eigentlich gar nicht bespielen, weil es sind auch ganz viele Dinge echt gut. So, ja. Und ich frage mich wirklich bei ganz vielen Themen und höre natürlich auch sehr genau rein, wo kommt diese Unsicherheit her? Und da sind natürlich schon gewisse Dinge in den Organisationen los, also KI kommt hier um die Ecke, dann haben wir in der Weltwirtschaft und auch in der Weltgeopolitik ja auch echt jeden Tag neue News, die man manchmal gar nicht mehr anhören mag. Mhm. Es ist irgendwie viel los und das Gefühl habe ich auch, dass die meisten manchmal gar nicht mehr wissen, was sie mit dieser ganzen Fülle an Dingen eigentlich gerade anfangen sollen. Mhm. Und das heißt, was wir haben, ist so ein Momentum, dass es sich unsicher anfühlt für viele. Mhm. Ist meine Interpretation jetzt erstmal der Dinge. Ich weiß nicht, wie du das so wahrnimmst.
Doch, also ich, auf jeden Fall nehme ich das auch so wahr. Also es ist nochmal mehr hinzugekommen. Also es ist unsicherer, weniger stabil für Menschen. Ich glaube nur, wenn wir jetzt mal grundsätzlich auf Veränderungsprozesse schauen, führen die ja sowieso zu so einer, zu so einem destabilisierenden Momentum. Ne?
Total.
Und deswegen finde ich es auch richtig, jetzt nicht auf das alles und noch viel mehr zu konzentrieren. Also was sowieso gerade los ist, stimmt, KI macht ein bisschen Angst, scheiße, ich verliere meinen Job. Und
was ich nicht glaube.
Nein, das glaube ich auch nicht. Ja, genau. Aber gehört mit dazu, ist halt eine schwierige Situation für viele. Es passiert was Neues, raus aus der Komfortzone. Oh Gott, wie soll das werden? Aber viel wichtiger ist doch, dass jegliche Veränderungsprozesse immer zu einem Momentum von Unsicherheit führen, weil ich verlasse ja meine Komfortzone. Ne?
Ja, finde ich total spannend. Ich habe noch bei Damien Del Monte Neuropsychologien nachgelernt, dass ganz viele von unseren Gehirnzentren oder Netzwerken im Gehirn, die eher in der Mitte sitzen, das nennt sich das limbische System. Das ist das, was so schnell denkt, was so im Unbewussten oder Vorbewussten einfach schon ganz viel entscheidet, bevor wir überhaupt, also wirklich kognitiv hier vorne im präfrontalen Kortex, ich tippe gerade auf meine Stirn, nachdenken. Und da gibt es wirklich so einige und die finde ich immer ganz spannend, wenn man die mal so auflistet. Vielleicht hast du ja Lust, mit mir durchzugehen und alle Hörer da auch draußen. Ich mache das auch ein bisschen spannender, okay?
Ja. Okay.
Gut. Also so das erste Gehirnzentrum, was die meisten noch kennen, was Veränderung echt nicht mag, ist die Amygdala. Mhm. Die Amygdala ist so zuständig für unseren Flight, Fight, Freeze Response. Ja, also erstmal, schon wieder falsch gesagt, siehst du, ich gucke mal. Fight, Flight, Freeze Response. Also erstmal kämpfen. Nee, stimmt gar nicht. Erst flüchten, dann kämpfen und sonst der Todstellreflex. Ja. Und die Amygdala war natürlich irgendwie schon dafür zuständig, bei unseren Vorfahren vor 25.000 Jahren dafür zu sorgen, dass die auch unsere Vorfahren waren und nicht irgendwann die Linie abgebrochen wurde. Das heißt, wenn irgendwo, ich sag mal, der Busch vor der Steinzeithöhle ein bisschen anders aussah, dann war unser beider Vorfahr, vielleicht war es ja der gleiche oder die gleiche, wir wissen es nicht, definitiv schnell wieder in der Höhle drin und der oder diejenige, die sich nicht fortgepflanzt hat, vielleicht dann draußen dachte, ach, wie süß, guck mal, da sind mal Streifen hinter dem Busch, wenn das denn der Tiger war, hat der oder diejenige nicht überlebt. Insofern hat die Amygdala ja total gute Sachen. Ich sage mal, der Patenonkel meines Sohnes ist in Südafrika aufgewachsen. Wenn du da was Schlängelndes auf dem Boden siehst, dann springst halt erst weg und dann guckst du hin und sagst, gar keine Schlange, nur der Gartenschlauch. Also das macht schon total Sinn, dass die auch so schnell ist und das schnell einschätzt, boah, das fühlt sich hier irgendwie nicht sicher an, wenn was Neues ist.
Ist ja so ein bisschen wie so ein Rauchmelder im Haus.
Total.
Ne? Also.
Nur, da hast du noch gar nicht gedacht, weil die Amygdala mal grundsätzlich, würde ich jetzt mal sagen, so eine halbe Sekunde schneller ist als jede präfrontale, ich denke mal kurz nach und was ist das hier? Bewertung und das ist auch gut so, hat irgendwie einen Sinn. So, aber die, also Amygdala ist jetzt nicht so ein Riesenfan von Veränderungen, weil springt halt an und gibt uns dann halt so ein Stressmomentum rein mit einer ganz, ja, so einer Aktion, die du einfach schon mal machst und dann erst denkst. Mhm. So, das heißt, da ist schon mal jetzt nicht so viel Change-Freude dabei.
Genau, das kennen wir alle. Eigentlich wussten wir doch ganz genau, wie wir in dem Meeting sein wollten. Wir wollten souverän und gelassen bleiben. Scheiße, sind wir wieder ausgeflippt. Also das macht auch die Amygdala. Ne? Und viele Sachen sind gut. Also das ist wichtig auch zu sehen, also warum das so ist. Nur damit haben wir es selbstverständlich zu tun. Das heißt, Veränderung in Veränderung. Und wir reden hier vor allen Dingen auch über Selbstführung. Was bedeutet denn das jetzt eigentlich? Was mache ich denn da?
Naja, also erstmal sich überhaupt bewusst zu werden, wovor habe ich eigentlich Angst? Ja, also was macht mich unsicher? Ja.
Ja.
Und das kann natürlich ein äußerer Kontext sein. Das können Vorhersehbarkeiten sein, die nicht so funktionieren, wie sie sollten. Und unser Gehirn ist ja eine Vorhersehbarkeitsmaschine. Mhm. Und wenn wir eine Erwartung haben und die wird nicht erfüllt, dann ist halt erstmal Stress im Gehirn. Mhm. Ist klar. Ja, weiß ich ja nicht. Hä, habe ich jetzt falsch vorhergesagt?
Ja.
Wir haben ja immer Modelle von uns im Kopf und von der Welt. Und wenn das irgendwie nicht eintrifft, dann sagt der Stress, kannst du mal dein Modell anfassen? Mal schauen. Und da sind wir ja schon bei Selbstführung. Ne? Muss ich mein Modell der Welt da draußen verändern? Ja, also tickt die US-amerikanische Regierung vielleicht doch nicht ganz so, wie ich immer gedacht habe. Mhm. Also jetzt ist sie ja eigentlich auch gefühlt stabil, instabil. muss ich mein eigenes Modell anfassen? Und da sind wir ja genau bei Selbstführung. Also sich erstmal ganz genau auch wirklich mal hinzuschauen, was macht mich eigentlich unsicher? Wovor habe ich wirklich Angst?
Ja, ja.
Bisschen zur Todesangst. Also wir können ja mal wirklich mal nachdenken. Und ich glaube, allein das tun ganz viele, weiß ich nicht, ob sie es wirklich so tun, sich wirklich Gedanken zu machen, wovor sie Angst haben.
Ja, es hat auch viel mit Ehrlichkeit zu tun, sich selbst gegenüber. Ich schaue in den Spiegel, gucke genau hin. Was ist denn das eigentlich? Ist es irgendein altes Muster? Auch das könnte ja sein. Mag ich da jetzt überhaupt hingucken? Ist es ja auch gar nicht schlimm. Übrigens ist das ja auch gut für uns. Deswegen haben wir diesen Beruf, denke ich gerade so. Wir unterstützen ja super gerne dabei, dass Menschen dann Situation nochmal anders einschätzen können, hingucken können. Die Erkenntnis brauchen wir, bevor wir dann Dinge tatsächlich nachhaltig verändern können. Aber wie schon gesagt, es passiert ja automatisch, da haben wir ja gerade gesagt. Mhm. Und ob wir das jetzt nun cool finden oder nicht und ob wir noch diese unterschiedlichen anderen vielen Ebenen da draußen mit reinnehmen oder unsere Familiensysteme, der Ursprung oder keine Ahnung, was auch immer. Es ist ja sehr, sehr differenziert, wenn wir da jetzt genau hinschauen würden. Aber Fakt ist, die Amygdala springt an, ist schneller als der präfrontale Kortex. So. Mhm. Und wir befinden uns dann auch, also wir mögen, ne, unser Gehirn mag halt Veränderungen nicht besonders gerne. Und wir,
diese Zentren
nicht, ja, also, ja schon. Ja, naja, also diese Zentren auf jeden Fall, also die mögen das nicht. Und jetzt ist die Frage, wie schaffe ich es denn in der Bewusstheit oder in der bewussten Selbstführung zu bleiben? Ne? Also die Erkenntnis ist das eine.
Ja, und dann? Schon zu gucken, welche Art von Ängsten machen mir Angst.
Mhm.
Ja, und auch, wie du gesagt hast, auch wirklich vielleicht mal in die Tiefe zu schauen, um Ängste auch aufzulösen. Also das lohnt sich ja total, weil das ganze System wird ja ruhiger. Ich habe diese Woche gecoacht zum Thema Auftrittsangst.
Mhm.
Ist irgendwie doof, wenn du halt gefühlt jede Woche präsentieren musst in deiner Firma.
Mhm.
Und da haben wir dann wirklich auch mal in der Tiefe geschaut und das sah gut aus jetzt diese Woche. Ich bin noch gespannt auf die nächste Feuerproben-Rückmeldung des Coaches. Und das macht ja total Sinn, weil das ganze System wird an sich ruhiger. Ein anderer Punkt, den ich sehr wichtig finde, den auch gerade schon hast anklingen lassen, sind die sozialen Ängste. Also fühle ich mich da auch wirklich gerade sicher, wo ich bin, mit wem ich bin, ist mein Job stabil?
Mhm.
Bin ich anerkannt? Habe ich noch den Status? Was würden die anderen sagen, wenn ich jetzt zum Beispiel hier meinen Status verlieren würde? All diese sozialen Ängste machen doch wahnsinnig viel auch in unserem Verhalten.
Mhm.
Und sehr viel Unsicherheit natürlich auch. Und das heißt, ich gehe manchmal, wenn ich mir meine Ängste nur unbewusst bewusst bin. Also irgendwie, wenn die so die Fußler mitschwingen, dann gehe ich natürlich eher in so einen automatischen Reaktionsmechanismus, da bin ich nicht in der Selbstführung. Wenn ich mir meine Ängste bewusst bin, deswegen, das ist der erste Punkt, kann ich natürlich schon mal leichter dann sagen, ach, da bist du ja wieder, liebe Angst, und dann zumindest sagen, wie gehe ich denn jetzt auch damit um? Allein, dass ich das ja erkenne, die Angst nenne, name it to tame it, sagen wir im Emotionscoaching immer, ist sie schon kleiner. Ja, die Unsicherheit wird automatisch kleiner, wenn ich sie benenne. Das heißt, ich brauche aber mal Zeit und Ruhe, mir das mal wirklich anzuschauen.
Dann gebe ich dieser Unsicherheit einen Namen oder diesen Ängsten. Also das stimmt, dann kann ich auch das Muster unterbrechen. Und dann frage ich mich, wie geht's denn dann weiter? Ne? Also sozusagen, wie führe ich mich so, dass ich tatsächlich in eine Veränderung komme? Also ist ja hier die Frage. Und was ist vielleicht auch der Unterschied zwischen ich funktioniere jetzt irgendwie ganz okay, also ne, also das ist ja auch so, selbst führe ich mich jetzt selbst oder optimiere ich mich, funktioniere ich oder ändere ich tatsächlich nachhaltig etwas?
Richtig, ja, also funktionieren tun wir auch mit Emotionen, die unangenehm sind. Die kann man dann ganz gut wegbauen oder man macht Coping. Letztens habe ich gehört, Bad Coping geht halt auch. Ne? Also weiß ich nicht, abends schon mal das Glas Rotwein, also wahrscheinlich bleibt es ja nicht bei einem, also zu trinken, sich gut abzulenken und auf die nächste Party. Und bitte, ne, Bad Coping ist voll erlaubt, aber wenn es zu einem dauernden Mechanismus jeden Abend wird, dann wird es nicht schwierig irgendwann.
Also ja, auf jeden Fall machen das bestimmt viele. Also ich habe erzählt, dass ich dann heute viel Schokolade gegessen habe zum Beispiel, ist ja auch eine Coping-Strategie. Ne? Ja. Wie macht ihr das denn da draußen? Also achtet mal drauf.
So, und die kann ich auch gut übrigens, die mit der Schokolade, die Coping-Strategie.
Oh, ich dachte noch, Mensch, lass doch die Schokolade da liegen. Aber nein, sie musste weg. Also natürlich ganz klar eine Coping-Strategie.
Also schon erstmal auch den Mut haben, Emotionen anzuschauen. Was ich ganz häufig in letzter Zeit wahrnehme, und ich weiß nicht, das ist auch Berufskrankheit wahrscheinlich, dass wirklich Menschen sagen, oh mein Gott, dann müssen wir bei ihr in die Emotionen rein und wir müssen damit arbeiten. Und ich so, ja, nur eine Angst zum Beispiel ist wie der Scheinriese, wie bei Jim Knopf und Lukas der Lokomotivführer. Erinnerst du dich noch an dem Film? Du kommst immer näher und er wird immer kleiner. Und das ist mit der Angst auch so. Also das heißt, wenn ich die ansehe, dann wird die total klein. Und man kann das natürlich dann auch aktiv machen, da sind wir beim Thema Selbstführung, und sagen, okay, wirklich, wirklich, was ist das Allerschlimmste, was passieren kann?
Das ist übrigens eine sehr gute Frage, die ihr euch dann stellen könnt. Was ist das Allerschlimmste, was passieren könnte? Bestimmt nicht, dass ihr jetzt in dem Moment sterben werdet, aber könnte passieren, je nachdem, um welche Aktion es sich auch handelt. Aber es ist wichtig, das anzuschauen und wirklich auch ein Gespür dafür zu kriegen, was es ist, anerkennen, was ist, klingt aber so technisch. Na, deswegen ist ja die Frage, wir wollen uns verändern, es tauchen Unsicherheitsgefühle auf, die Amygdala will nicht unbedingt, dass wir uns verändern, so einige Teile im Gehirn wollen nicht, dass wir uns verändern.
Ja, die Amygdala ist erstmal ja nur ein Hinweisgeber, die findet Veränderungen von draußen halt doof, und wenn wir uns selber verändern, ist die jetzt gar nicht so aktiv, die ist eher dann aktiv, wenn von außen diese Unsicherheitsfaktoren kommen. Und was du gesagt hast, nee, dass wir jetzt sterben, wird wahrscheinlich weniger. Einige Katastrophentanken werden das vielleicht auch drin haben, aber weniger passieren. Stimmt. Ich finde dann aber auch total wichtig, wie wahrscheinlich ist denn dann wirklich dieser Katastrophengedanke? Und dann sagst du schon auf einer Skala von 1 bis 100, wahrscheinlich unter einer 1.
Ja.
So.
Ja.
Und allein das ist ja eine kognitive Neubewertung. Und ich schaue mir das an und dann reicht es mir meistens schon zu sagen, milde zu lächeln und zu sagen, okay, die Angst ist jetzt nicht so da. So, wenn die jetzt aber höher wäre, die wäre jetzt bei 20-30%. Dann nutze ich immer ganz gerne das WOOP-Modell oder WOOP-Modell von Gabriele von Oettingen, glaube ich. Also was ist sozusagen mein Wunsch, wo möchte ich hin, mein Ziel, mein Outcome, und was ist dann Obstacle, was ist dann eine Hürde und wie gehe ich dann, wenn die Hürden kommen, mit dem Plan um? Also ich meine, Risiko da draußen ist immer, das Leben ist nicht risikofrei. Bleib im Bett, dann also dann kann die höchstens...
Kann auch was passieren.
Das wollte ich mal so sagen. Und ich weiß auch nicht, ob es sich lohnt, ohne wirklich zu leben. Also von daher lieber dann zu sagen, okay, was ist, wenn was schief geht? Und auch da mal die Wahrscheinlichkeiten zu berechnen und da schon milde zu lächeln, wenn die eher weiter unten sind. Und gleichzeitig einen Plan zu haben. Okay, wenn das wirklich passiert, was würde ich dann machen? Und nein, Und das führt uns gleich auch zum nächsten. Allein dieses Beschäftigen damit, das, was ich dann machen würde, was ich tun kann, handeln. Handeln ist halt das Gegenteil von Unsicherheit. Also so, wenn ich Angst habe und die Amygdala ist an, ist halt der wichtige Punkt, wieder ins Handeln zu kommen. Mhm. Ja? Anzuschauen, und was kann ich jetzt tun? Ja, und was kann ich auch nicht tun? Und
genau.
Wo brauche ich auch nicht länger drüber zu grübeln, weil es eh müßig, ja?
Ja. Und dabei finde ich es aber ganz wichtig, also nicht gleich dem ersten Impuls zu folgen, weil das wäre sonst blinder Aktionismus. Mhm. Und das wäre dann der sogenannte Funktioniermodus, der hält mich eigentlich nur stabil.
Total.
Und ich gehe dann nicht in die Veränderung. Deswegen, wie unterscheide ich das eigentlich? Also frage ich mich, wenn jetzt hier Leute zuhören, wie unterscheiden die das eigentlich? Also ich denke immer, diese Funktioniermodus, Blindaktionismus ist, wir merken das daran, wir wollen sofort jetzt was losgehen, was machen, gehen blind, hektisch, elektrisch, laufen wir in der Gegend rum, machen jetzt schnell ganz viel, so, ja. Das ist zum Beispiel ein Modus, wie man das gut bei sich erkennen kann.
Bei dem Gefühl, das muss jetzt weg, weißt du eigentlich schon.
Bei dem Gefühl, das muss weg, ist es sowieso definitiv nicht wirklich angeschaut. Ja, blinder Aktionismus, man macht ganz schnell ganz viel. Mehr vom Gleichen eigentlich, wenn man dann mal irgendwie abends so denkt, was habe ich heute eigentlich wieder gemacht?
Das ist ja die Definition von Wahnsinn laut Einstein. Ne? Also wenn man versucht, das gleiche Problem immer wieder mit den gleichen Lösungen zu lösen.
Mhm. Ja.
Ich kann das immer noch nicht auswendig, aber das so ungefähr ist das, ja. Zitat von ihm.
Ja, und deswegen ist ja die Frage, also das ist das eine. Und woran erkenne ich denn jetzt, dass ich mich in echt den Ängsten stelle oder dabei bin, eine bewusste Entscheidung zu treffen, das Muster zu erkennen? Also bei mir ist so, ich bin dann ruhig auf jeden Fall. So, daran kann ich es erkennen. Aber was mache ich in der Zwischenzeit?
Weißt du? Naja, also...
Also was ganz Praktisches für die Menschen, die uns jetzt zuhören.
Genau, also ruhig werden, sich es wirklich anzuschauen, aufzustellen. Ich weiß, du schreibst gerne, du journalst dann, also wirklich das einmal rausfließen lassen. Ich male gerne, also ich mache dann irgendwelche komischen Skizzen und male es auf. Man kann es aber auch mit, machen Kolleginnen von uns, Schleichtieren aufstellen oder Playmobil-Figuren oder irgendwelchen Holzdingern oder Online-Systemblättern.
Oder ihr nehmt einfach schnöde Zettel, schneidet durch oder nehmt Moderationskarten, schreibt da irgendwas drauf, stellt euch drauf und. Mhm.
Genau. Und ich glaube, dieser Punkt, dass man einmal am Tag wirklich mal seine Gedanken ausscheißen.
Ausscheißen fand ich eigentlich ganz schön gut. Ausscheißen, passt.
Ausschalten sollte.
Genau. Ausspeichern vielleicht auch.
Also bei vielen Menschen ist ja wirklich einfach viel los im Kopf. Und ich glaube, wir lernen viel zu wenig Meditation. So, und jetzt weiß ich, dass schon bei einigen Leuten kommt so, oh mein Gott, meditieren, wie lange denn? 45 Minuten im Tag oder so. Und da geht es eher darum, wirklich zu sagen, okay, 4, 5 Atemzüge, einfach nur ruhig zu werden, jeden Gedanken weiterziehen zu lassen, einfach nur mal einchecken, was ist.
Ja.
Einchecken, was ist da auch für eine Emotion gerade, allein das. Und dieses tiefe Atmen, 4, 5 Zeiten ein, 5, 6 Zeiten aus, eine Minute lang, macht schon einen kompletten Unterschied.
Ja.
Und da bin ich schon ruhiger. Da kann ich dann hinschauen.
Also, was wir sagen, wenn ihr uns da jetzt zuhört, ihr braucht eine andere Form von Ruhe, bevor ihr was neu macht und eine Entscheidung trefft, oder?
Ja, eine Zeit von Reflexion. Also ich glaube, das Thema Selbstreflexion ist halt für das Thema Selbstführung essentiell.
Genau, dafür brauche ich zumindest ein bisschen mehr Ruhe und sowas wie... Ich trete einen Schritt zurück und gucke nochmal von außen auf die Situation, auf mich vielleicht in der Situation und entscheide dann, wähle dann auch bewusst, wie ich mich verhalten will, weil ich was Bestimmtes erziele. Aber das ist ja alles etwas, das könnt ihr nicht machen, wenn ihr jetzt am Rad dreht. Ne?
Also, ja, aber wenn ich am Rad drehe, kann ich schon mal tief atmen.
Das auf jeden Fall.
Ich kann klopfen. Ich weiß, dass du das auch gerne magst. Ich mag
klopfen
das auch gerne.
Habe ich heute gerade wieder im Workshop auch weitergegeben. Also das Tappen auch über Kreuz, ne?
Ja.
Im Brustbereich. Probiert das mal aus.
Butterfly-Technik.
Aha. Also probiert, könnt ihr mal schauen. Findet ihr bestimmt was im Netz. Also kurbeln. Ist total easy. Kurbeln auf der linken Seite über dem Herzen. Einige nennen das den Selbstbekräftigungspunkt oder das kleine Herzchakra, was ich ganz süß finde.
Genau, und es ist einfach auch ein wichtiges Nervenzentrum.
Genau, es beruhigt einfach, es beruhigt uns. Wir brauchen eine Beruhigung, das ist wichtig.
Und es ist sogar erklärbar, weil da ist der Vagusnerv, das ist unser größter Nerv vom parasympathischen System. Der ist zumindest am weitesten verästelt und der ist halt überall im Überkörper. Und der ist ganz besonders, der spielt nämlich 80% der Nervenbahnen sozusagen der Signale nach oben wieder ins Gehirn. Und das heißt, es gibt dann auch wieder ein anderes Hirnzentrum, nennt sich dann Insula, die bewertet, was ist denn da so im Körper los? Und wenn es da irgendwie ruhig ist, weil der Vagusnerv sagt, oh, hier ist alles ruhig, ich atme tief und ich werde berührt, durch das Klopfen werde ich berührt, da haben wir dann taktile Fasern, das ist alles super, also kompliziert ist nicht, aber es ist sogar alles erläuterbar. Es hat eine totale Wirkung darauf, dass das Gehirn interpretiert, okay, ich bin hier sicher, Amygdala fährt runter, präfrontaler Cortex geht wieder an. Oder wie eine Kollegin auch sagt, im Falle eigener Betroffenheit bei Themen, sinkt der IQ halt gen Null, richtig, weil das limbische System hijackt im Endeffekt vorne den präfrontalen Cortex. Und das wollen wir umkehren.
Genau, und das müsst ihr euch vorstellen, das passiert ja. Also wo wir einfach im Nachgang wissen, oh Gott, was ist denn jetzt passiert? Also das war ja total schwachsinnig, was ich gesagt habe, getan habe und, und. Und das Schlimmste ist, glaube ich, dass ihr euch dann weiter verteufelt. Also hier geht es darum zu verstehen, das ist normal, es kommt komplett normal. Es ist komplett normal, betrifft uns alle. Egal, was wir gelernt haben, gelesen haben, wir wissen eigentlich eine ganze Menge, aber da funktioniert dann gar nichts mehr. Ist völlig normal.
Genau, und wir brauchen halt diese Notfallstrategien.
Genau, wir brauchen die Notfallstrategien und ich muss verstehen, ich kann, wenn ich in diesem hijacked Zustand von das alles und noch viel mehr bin, dann kann ich nicht klar denken.
Nein, der präfrontale Cortex ist aus, limbische Systeme sind andere, noch ein paar mehr Netzwerke.
Genau.
Und der präfrontale Cortex wird halt auch müde, ne? Der ist abends müder, der ist unter Stress müder, auf jeden Fall. Der funktioniert dann nicht mehr so gut.
Genau.
So, wenn ich weiß.
Und wenn dann noch der Vino dazu kommt oder jeden Tag zwei Tafeln Schokolade, ist klar, was passiert, ne? Also auch das kennen wir alle. Also deswegen denkt euch da mal kurz rein. Und wir brauchen in irgendeiner Form, also eine Unterbrechung dieses Zustands.
Genau, und wir hatten ja vorhin gesagt Ruhe. Also mein Ding ist Atmen. Ich stand vor 2 Wochen auf der Bühne übrigens, war sehr aufgeregt, waren irgendwie 500 Leute da. Ich stand auch da an der Seite, mich hat jeder sehen können, ich habe geklopft. Also mir ist selbst das Klopfen nicht mehr peinlich, aber ich weiß, dass viele Leute einfach auf Toilette gehen, wenn sie klopfen. Ist auch okay, bitte, mach das. Mache ich auch ganz oft. Ja, es kommt auch drauf an, in welchen Situationen. Gleichzeitig, wenn ich aufgeregt bin und ich spreche darüber, wie wir leichter mit solchen Aufregungen umgehen können, warum sollte ich nicht zeigen, wie ich mich zum Beispiel dann beruhige?
Auch super wichtig, also da könnt ihr den Rahmen setzen, wenn ihr in irgendeiner Situation seid. Das ist nicht peinlich, also raus aus dem Charme hin zu, ich führe mich da gut, ich sorge gut für mich, Selbstführung, ne? Ganz, ganz wichtig. Ihr könnt sonst keine Veränderung initiieren.
Genau.
Also das ist super wichtig, also jetzt seid ihr schon mal einen Schritt weiter, also beim, ne?
Ich würde gerne noch ein Gegenteil zum Thema Ruhe aufmachen, nämlich das Thema Bewegung, weil Bewegung wirklich einen ganz großen Effekt auch auf die Bewegung im Gehirn hat. Also es gibt Forschung, die sagen, wenn ich mich anders bewege, überhaupt bewege, andere Bewegungsmuster einnehme und ich mache jetzt hier ganz raumgreifende Armbewegung, Bettina guckt gerade von links nach rechts, dann ist es auch so, dass sich wirklich der Zustand in unserem Gehirn verändert und ich anders denken kann.
Ja,
also raus mit euch, am besten am frühen Morgen, eine Stunde nachdem ihr aufgestanden seid, wirklich raus ans Tageslicht, hat noch ein paar mehr Vorteile, einmal bewegen, abends bewegen. Und ich weiß, ganz viele Menschen haben wirklich super wenig Zeit, aber schaut doch mal, ob ihr dann wirklich lieber mit dem Fahrrad fahren könnt, jetzt gerade im Sommer ist es vielleicht ein bisschen leichter, dass ihr vielleicht eine U-Bahn-Station vorher aussteigt oder eine Busstation, dass ihr sagt, okay, heute lasse ich das Auto stehen und ich gehe zumindest schon mal zum, weiß ich nicht, Moja oder zu einem anderen Auto, was auch immer es ist. Also diese Kleinigkeiten, mir geht es gar nicht darum, dass du jetzt jeden Tag dich eine Dreiviertelstunde bewegen sollst, also es wäre schön, auch für alles andere im Körper. Nichtsdestotrotz, also wie kann ich es mir ganz leicht machen, das einzubauen? Und ich gebe meinen Führungskräften auch ganz oft den Tipps. Es gibt ja immer so Momente am Tag, die irgendwie so sind, die sind eher unproduktiv. Ja? Also bei mir im Nachmittagessen schwierig. Und da zum Beispiel dann Firmenrundgang ohne Grund machen, Fork, ja, Fork, Firmenrundgang ohne Grund, da kann ich einmal mich über das gesamte Firmengelände bewegen. Gut, kommt darauf an, ne? Hier im Büro bei uns gerade ist nicht so viel Firmen, aber die meisten haben größere Firmen. Ich kann den Menschen Hallo sagen, ich kann mich selber aktivieren, dann habe ich schon mal 20 Minuten irgendwie alle gefragt, hey, wie geht's und was läuft gerade und wo drückt der Schuh? Denk anders, habe mich selber bewegt, kann da reingehen. Oder, was ich zum Beispiel als Führungskraft gemacht habe, ich hatte immer bei mir die Turnschuhe hinten im Schrank stehen und habe allen meinen Mitarbeitenden angeboten, wenn ihr einen Joe Fix machen wollt, dann sagt doch Bescheid, ob ihr den vor dem Rechner oder vor Unterlagen machen möchtet oder ob wir gehen sollen an dem Tag. Und das haben Menschen wirklich genutzt. Also wie kann ich diese kleinen Hacks mit Ruhe und Bewegung zum Beispiel in meinen Arbeitsalltag wirklich einbauen? Und da müssen halt andere Leute mitmachen.
Genau. Also es ist auf jeden Fall wichtig, sich das schon im Vorfeld zu überlegen, am besten jetzt, wenn alles noch ganz fein ist, ne, damit ihr so einen Notfallplan habt. Und für den einen oder die eine ist es dann mehr Bewegung und für die andere oder den anderen dann mehr, ich hock mich da nochmal hin und gehe in die Meditation. Also
bei mir ist es verfassungsmäßig.
Also. Ja, also genau, und das müsst ihr herausfinden, also optimalerweise, wenn alles ganz okay ist, also weil in diesem Zustand von alles bricht kurzfristig mal zusammen, ist das nicht möglich. Da könnt ihr...
Schwieriger auf jeden
Fall. Ja, also es ist erstmal ja nicht möglich mit eurem normalen, Vernunftsmodus daran zu gehen, weil alles außer Rand und Band ist. Das heißt, also ihr braucht da optimalerweise so ein Notfallplan, der irgendwo hängt oder im Handy ist oder was auch immer.
Rituale, Notfallpläne.
Genau.
Ich finde auch wichtig, so Sätze sich zurechtzulegen, wenn man wirklich sagt, ich brauche jetzt eine Pause. Ich muss dieses Gespräch jetzt hier unterbrechen. Mein Stresssystem ist gerade richtig on fire. Dann ist es gut, wenn man schon mal so 3 vorbereitete Sätze hat, die man dann einfach abrufen kann. Weil du weißt ja selber, Schlagfertigkeit ist das, was 10 Minuten später einfällt.
Genau.
So, und dann sind es die, ist interessant, muss ich nochmal drüber nachdenken, kann ich später drauf zurückkommen, ist so einer von meinen. Oder, oh wow, ja, das ist ein neuer Aspekt, da muss ich nochmal drüber nachdenken. Können wir mal kurz eine Pause machen, dass ich das einmal für mich durchdenken kann? Ja. Oder auch, also wenn es ganz fies wird, ne, kann man auch einfach sagen, ich glaube, wir brechen hier ab und führen das morgen weiter oder nachher oder wie auch immer oder ich komme zurück. Was auch immer, ist ja egal.
Hauptsache,
das passt zu deiner Sprache, deinem Kontext. Das kann auf dem Schulhof auch sein, ey Alter, halt mal die Klappe, machen wir nach.
Ja, also es kann auch einfach sein, wo manche Menschen denken, ich kann doch jetzt nicht rausgehen und auf Toilette gehen. Also auf Toilette gehen könnt ihr immer, also egal, ob ihr auf Toilette geht oder nicht. Na, da könnt ihr kurz rausgehen, ihr könntet klopfen zum Beispiel. Probiert es aus, also arbeitet damit und macht es am besten kurz mal so im Alltag, ja? Was und denkst
wovor,
du?
Wovor habe ich eigentlich Angst, wenn ich jetzt eine Pause mache oder sage, ich muss jetzt einmal auf Toilette und gehe raus, ja? Also, was können dann andere über mich denken? Was ist da die Angst? Also die Erlaubnis ist hiermit von Bettina und mir vollkommen erteilt, jederzeit geht eine Pause. Und es hilft dir übrigens allen. Ja, manchmal wiegeln sich ja auch Dinge hoch in Meetings oder in Gesprächen.
Also und dann sitzen da Leute und denken, ach, das kann ich doch jetzt nicht sagen. Doch, kannst du. Du kannst jetzt sagen, Mensch, das ist jetzt ja gerade ein bisschen schwierig. Also vorhin in der Situation zum Beispiel hatte ich letzte Woche eine Führungskraft, die dann sagte, ja, ich glaube, die Stimmung ist hier nicht so gut. Wir verschieben das lieber auf ein anderes Mal und ich habe festgestellt, die Stimmung war sehr wohl ganz gut, nur es wurden ehrlich die Themen angesprochen im Team. Na, und so hat sie das dann einfach projiziert auf die anderen, aber eigentlich brauchte sie eine Pause. Also ehrlich dann zu sagen, Mensch, da habe ich jetzt eine ganze Menge Feedback gekriegt, also in dem Workshop. Ich glaube, ich muss das erstmal sacken lassen.
Ich muss das verdauen.
Und dann eben auch achtsam dafür zu sein, wo fange ich an zu projizieren auf die anderen. Also das ist ja dieses Phänomen von, was Peter über Paul sagt, hat manchmal mehr mit Peter zu tun als mit Paul. Wie geht's mir eigentlich gerade in der Situation?
Ja.
Muss ich das erstmal sacken lassen? Das ist völlig okay. Ne? Ja. Also lernt die Dinge anzusprechen, Rahmen zu setzen, super wichtig, gerade für Führung, ob es nun Prozesssteuerung ist oder auch eher in eurer Rolle als Führungskraft oder was auch immer oder auch im Alltag einfach, in der Familie, in der Rolle als Mutter oder Vater, Partnerin, Partner. Also ganz viele Situationen, da ist es wichtig, tatsächlich sich das zu erlauben, auch klar auszusprechen, die Dinge.
Ja, und liebevoll zu sein mit sich selbst, das hast du vorhin auch schon gesagt, und wirklich zu sagen, hey, ich nehme mich hier auch ernst.
Genau.
Ja. Also das Wir beginnt ja bei mir, und wenn ich gerade einfach ja in einer Stresssituation bin, dann raus damit.
Genau, und das im Übrigen, da wir ja so eingestiegen sind, finde ich, ist viel wichtiger als vorher noch, dass wir deutlicher, weil wir haben ja noch mehr Stressfaktoren als vorher. Und dieses Beispiel mit dem Flugzeug, also kümmert euch erst um euch, ne? Lernt Dinge anzusprechen, Rahmen zu setzen, gut für euch zu sorgen, Selbstführung, Selbstfürsorge, um mit dem Wir oder den ganzen Alltagssituationen besser zurechtzukommen.
Ich nenne das immer die Buddha-Schüssel. Buddha hat mal gesagt, man muss selber halt eine volle Schüssel haben, um überlaufen zu können. Und da geht es nicht um Egozentrik oder Egoismus, sondern wirklich um eine gesunde Selbstfürsorge. Mhm. Und dazu gehört eben auch anzuerkennen, ich habe Emotionen, manche Dinge belasten mich, manche Dinge bringen mich in die Unsicherheit. Wie schaffe ich einen guten Rahmen für mich? Mhm. Und ich bin heute Morgen zum Beispiel auch wirklich um 6 aufgestanden, um ins Studio zu fahren. Und es war wirklich sauknapp heute Morgen alles. Mhm. Aber ich habe 25 Minuten an meinen Geräten trainiert. Mhm. Warum? Weil das für mich so wichtig ist, dass ich gut bei mir bin, dass ich das auch wirklich mache.
Genau. Und da sagst du was sehr Wichtiges. Das heißt, traut euch genauer hinzuschauen, was brauche ich eigentlich, damit es mir gut geht. Na, und dann ist das, also eine Zeit lang habe ich jeden Morgen Yoga gemacht und es hieß immer, wow, bist du diszipliniert, aber war ich gar nicht. Ich wusste einfach nur, es tut mir extrem gut. Und der Tag wird ein anderer. Und also ihr braucht den Sinnzusammenhang. Ne? Schafft Sinnzusammenhänge darüber, dass ihr euch damit beschäftigt. Also was brauche ich eigentlich, damit es mir gut tut? Und wenn es nur, wie du schon sagst, 25 Minuten am Gerät, weil mehr Zeit hattest du einfach nicht an dem Tag, heute Morgen, weil du weißt, der Tag wird dann anders.
Genau. Genau, und der Tag, und das meine ich mit groß. Früher habe ich immer jeden Morgen meditiert. Immer jeden Morgen. Ja. Ich meditiere jeden Tag, immer noch. Mhm. Aber meine Meditation kann komplett anders heute aussehen. Das kann sein, das mache ich sehr, sehr oft, dass wenn ich mit dem Hund draußen bin, so eine Strecke von 100 Metern ganz bewusst gehe, mich mit dem Atem verbinde, mit dem Rhythmus und vor allem schaue, was mir so ein Wow-Moment gerade beschert. Und ich bin zum Beispiel jemand, wenn jetzt die Natur wie jetzt gerade hier im Frühling so aufwacht, ich freue mich wirklich über jede Blüte und denke immer, wie schön ist das, dass das die Natur uns beschert. Mhm. Also wirklich auch diese Dankbarkeit zu haben. Und das sind dann so ganz kleine Dankbarkeitsreflexionsmomente, ganz kleine Ehrfurchts-Wow-Momente, tiefer
Atem. Auch das ist übrigens Meditation.
Total,
ne?
Das ist nur Meditation.
So. Genau. Nur am Rande, also das nur viele Menschen denken dann, oh Meditation, das muss jetzt so lang sein. Nein.
Ich muss auf dem Kissen sitzen, Augen zu haben oder auf die Kerze schauen.
Ja, und ganz gerade auch, und das kann ich gar nicht, oh Gott. Ne?
Also ich Nein, liebe die so sitzende ist das Meditation, nicht. Aber ich habe festgestellt wirklich für mich, dass diese Ein-Minuten-Dinger mehrfach am Tag verteilt, ehrlich gesagt, meinen präfrontalen Kortex wesentlich wacher, wesentlich agiler und aktiver halten, auch am Abend, als wenn ich morgens lange meditiere. So, jetzt werden natürlich alle sagen, die viel meditieren und sagen, ja, und dann kommst du ja weiter. Und natürlich bitte, ne? Und ich liebe auch Meditation im Retreat. Nur die Sache ist, ich glaube, das ist für viele so groß und so weit weg, dass ich immer denke, wie können wir es so klein und leicht machen, dass es trotzdem eine Wirkung hat. Und die Studien sagen alle, eine Minute, 5 Minuten, das, was du wiederholen kannst, was du immer wieder machen kannst, das meine ich mit Ritualen, das hilft dir wirklich langfristig, besser konzentrierter zu arbeiten, Amygdala ist runtergefahren, selber eine andere Selbstwahrnehmung zu haben, weniger Stress empfinden, weil Stress ist halt immer gefühlt. Ja? Mein Stressempfinden kann ein ganz anderes sein als das von der Caro vor einem halben Jahr oder das von der Caro in einem halben Jahr. Und jetzt gar nicht nochmal zu sagen, mit der Bettina, die mir jetzt gerade gegenüber sitzt oder mit, weiß ich nicht, dem Thomas oder dem Anton oder wie auch immer, weil wir alle eine andere Wahrnehmung haben. Und Stress ist halt eben etwas, wo unser Gehirn sagt, ja, nicht richtig vorhergesagt. Und habe ich die Ressourcen, die ich brauche, um diesen Stress zu bewältigen? Wenn ja, dann ist der Stress eigentlich auch schon wieder runtergefahren.
Das stimmt.
Wenn nicht, das gefühlt ich die Ressourcen habe, dann funktioniert es eben nicht. Und deswegen ist es so wichtig, auch wirklich für sich selber zu sorgen. Und deswegen fängt Selbstführung, finde ich, in unsicheren Zeiten da an. Und das Zweite ist wirklich dann auch zu schauen, wenn ich wirklich die Situation angeschaut habe, wie kann ich ins Handeln kommen? wie kann ich diese kognitiven Bewertungen, Umbewertungen machen, wie mit der Katastrophe, was kann ich tun, welche Pläne kann ich machen, was kann ich wirklich tun, worauf kann ich mich überhaupt in meiner Umgebung konzentrieren, dass ich etwas verändern kann. Und auch da denkt man lieber klein und leicht.
Total
als
wichtig.
Diese, also Bundeskanzlerin werde ich jetzt auch nicht mehr. Ja,
so. Weiß aber.
Nee, habe ich keine Lust.
Nein, also das ist halt nochmal ein anderes Thema, aber es sind die kleinen Dinge, da fällt mir Jens Korsen dazu ein. Mhm. Der dann die Stuhlübung ja also vorschlägt zu tun und dann ganz enttäuscht ist, weil so wenig Menschen das machen. Also eine Minute jeden Morgen als erstes, ihr seid aufgestanden, stellt euch auf einen Stuhl eine Minute lang. Nicht mehr. Na, also um dieses Gefühl von ich tue etwas immer gleich und ich kann das selber entscheiden, stehe da auf dem Stuhl, sehe die Welt von oben, was auch immer, probiert es mal aus. Ich finde es immer ganz enttäuschend, wenn die Menschen das dann nicht tun.
Ich mache es auch nicht.
Aber nee, das wollte ich sagen, aber auch hier, deswegen sage ich, also ist auch nicht meins, aber ich habe mir angewöhnt, eine kleine Bettkantenübung zu machen, die ich persönlich ganz gut finde. Das 2 Minuten stelle ich mein Handywecker auf 2 Minuten und sitze da und gucke, dass ich mich gut erde, also meine Füße aufstelle. Also wie gesagt, ich sitze auf der Bettkante, mich ausrichte und auf den Tag fokussiere. Ne? Also total, das ist richtig. Einfach, und das ist kurz, 2 Minuten, probiert auch 1 Minute, auch das ist okay. Also jeder muss da seins finden. Die Stuhlübung übrigens, die wollte ich mal integrieren, aber es ist mir auch nicht gelungen.
Ja,
offensichtlich nicht meins.
Nee, meins auch nicht, und ich kann dir auch sagen, warum, weil ich sehe den Sinn nicht. Es gibt ganz viele von diesen kleinen 1-Minuten-Übungen, wo ich weiß, da ist die Forschung wirklich super.
Ja.
Also 1 Minute rauszugehen, morgens in der ersten Stunde, nachdem wir aufwachen, macht dich wesentlich wacher, kalibriert nochmal deinen Tag-Wach-Rhythmus, du hast mehr Energie am Tag. Und ich finde, da ist auch noch ein zweiter Punkt, den wir wirklich nochmal angucken sollten, weil es gibt halt auch Energiezentren im Gehirn.
Mhm.
Also ein Energiezentrum, es gibt ein paar mehr, ist zum Beispiel die Basalganglien. Und die Ganglien, das kann man sich so merken, weil die sind auch für einen runden Gang zuständig, die sind für unsere Gewohnheiten zuständig. Und die Gewohnheiten kosten uns ja nicht wahnsinnig viel. Also Rituale, gerade die angenehmen, wie zum Beispiel ich gehe morgens raus, sind etwas, was uns richtig viel Energie auch bringen kann, wenn es angenehm ist. Und Gewohnheiten per se sind etwas, wo wir einfach weniger Energie im Gehirn verbrauchen. Und meine Hypothese ist, dass die meisten Leute sowieso schon, ehrlich gesagt, ziemlich auf Energiesparflamme laufen. Also da ist schon ein Akku eher halb leer als halb voll. Und wenn jetzt noch Veränderung kommt, dann gehen wir natürlich ganz schnell in eine rote Zone, weil Veränderungen kosten. Also ich habe irgendwo mal gehört, das 20-30-fache von den Gewohnheiten, ich konnte das forschungsmäßig nicht nachlesen, aber ich kann mir schon vorstellen, dass es zumindest ein Vielfaches mehr ist, je nachdem, welche Veränderungen auf uns raufprasselt oder auch, die wir uns selber aussuchen. Also ist ja auch die Frage, wie viele Veränderungen mache ich gerade selber in meinem Leben mit. Und dann ist es natürlich so, dass wir bei Energie wirklich darüber reden, habe ich genug Kalorien zur Verfügung? Habe ich genug Wasser zur Verfügung? Habe ich genug Schlaf zur Verfügung? Wie ist überhaupt meine hormonelle Situation, gerade bei uns Frauen in der Perimenopause oder in der Menopause? Richtig wichtige Dinge. Oder ich hatte heute auch ein Gespräch, was ist, wenn jemand schwanger ist? Ganz andere, auch mentale Zustände, du erinnerst dich vielleicht auch noch bei deinen Schwangerschaften daran. Ich finde das total wichtig, nochmal zu sagen, haben wir überhaupt die Energie, uns zu verändern? So, das kann ich jetzt super gut nutzen, wenn ich mich selber verändere, da Sachen auch anstoße. Und ich kann Menschen auch total gut verstehen, die sagen, ja, ich sollte in diese Ängste reingucken, aber kau, ich habe keine Energie mehr dafür. Hey, ganz ehrlich, ich verstehe das total, weil es erstmal gefühlt wieder Energie kostet, neue Sachen anders zu machen. Wenn natürlich dann aber Veränderungen zum Beispiel in der Firma auf mich zukommen, mich fragt keiner, ich gehe über zu Hause, weiß ich nicht, durch eine Scheidung, ich selber weiß ich nicht, bin Anfang 40, gehe gerade durch hormonelle Veränderungen und dann habe ich noch das und noch jenes und dieses, dann sagt das Gehirn zu Recht und die Basalganglien schreien dich an und sagen, was spinnst du? A, greifen sie sofort zur Schokolade, weil 80% des Zuckerintakes, bam, rein in den Kopf. Ja? Weil unser Gehirn wiegt nur 3-5% unseres Körpergewichtes, aber verbraucht jeden Tag 20% der Energie.
Ja.
Das heißt, das macht auch Sinn, dass unser Gehirn sagt, ich weiß nicht, ob da morgen noch in der Steppe, in der Steinzeit morgen wieder was zu essen da ist. Spar da lieber. Deswegen Basalganglien, auch kein großer Freund von Veränderungen. Und ich finde, wir sollten viel mehr über das Thema Energie wirklich nachdenken, wenn wir das Thema Veränderung angehen.
Ja, also und ich finde, du hast gerade was ganz Wichtiges vorhin auch schon gesagt. Wir brauchen einen Sinnzusammenhang. Auf jeden Fall. Genau, und das wird häufig unterschätzt. Also deswegen, es hat die Übung, zum Beispiel die von Jens Korsten, also probiert sie einfach, jetzt seid ihr vielleicht neugierig geworden. Also die muss Sinn machen. Die hat keinen Sinn gemacht für dich, ne? Weil da gibt es zigtausend andere Sachen. Also für mich wahrscheinlich auch nicht, wenn ich so drüber nachdenke. Also es braucht, oder das mit dem Yoga, dass ich das eine Zeit lang bestimmt, ich sag mal zweieinhalb Jahre, jeden Tag, jeden Morgen gemacht habe. Das hatte damit zu tun, dass es so viel Sinn gemacht hatte. Mir ging es so gut. Ich wurde so anders flexibel. Ich habe meinen Körper anders wahrgenommen und so. Das war ganz, ganz, ganz leicht. Das heißt, ihr braucht gute Verknüpfungen, die euch innerlich motivieren, ne, dass ihr dann die Sachen tut. Aber ich bleibe dabei, übt es ein, wenn es okay ist, ne, wenn euer Energielevel okay ist. Also das wird dann unterschätzt, weil manchmal fangen Menschen erst an, Dinge zu verändern, wenn es dann schon echt schlimm ist. Und dann geht es am Anfang nicht oder nur ganz schwer.
Ja, also hatten wir auch letztens, ne, es gibt Studien, die sagen, Bewegung hilft und Sport hilft auch total bei Depressionen, bei depressiven Zuständen, ja. Also die haben wir ja immer mal wieder, depressive Phasen, noch stärker. Und das ist natürlich auch klar, nur die Frage ist, wenn wirklich jemand eine Depression hat, also eine klinisch festgestellte, diagnostizierte Depression, der steht ja gar nicht mehr von der Bettkante auf.
Nein, der steht nicht auf.
Und die Frage ist, wie kann ich dann schon vorher Bewegung zum Beispiel auch in meinen Alltag integrieren?
Genau so. Ja.
Und du hast es auch gerade gesagt mit Yoga. Yoga hat natürlich auch allein von aus Forschungssicht, also ganz ehrlich, ich bin Yoga-Lehrerin. Mhm. Ich mache nicht mehr übrigens jeden Morgen Yoga, weil ich das abwechsle mit meinem Krafttraining. Aber ich mache immer noch sehr viel Yoga. Und Yoga hat natürlich ganz, ganz viele tolle Auswirkungen auf die Kalibrierung in unserem Gehirn, aber auch diese Wahrnehmung, ohne was verändern zu müssen, die Körperwahrnehmung, wie geht's mir wirklich, auch Druck auszuhalten. Es gibt übrigens Studien, die sagen, wenn ich mich dehne, komme ich besser mit mentalen Druckzuständen klar, weil Druck oder Dehnung muss ich ja auch erstmal aushalten, ohne zu bewerten. Mach mal eine stehende Vorwärtsbeuge und bleib da mal 5 Minuten drin, also für mich die pure Hölle übrigens, seit über 26 Jahren. Und dann ohne zu bewerten, und dann lächelst du dich an und du lächelst auch die Yoga-Lehrerin an, die sagt, und jetzt noch eine Minute. So. Und das hilft aber wirklich für die mentale Resilienz, leichter durch Stresssituationen reinzukommen. Und was natürlich auf der Hirnebene passiert, ist zu sagen, ja, es geht halt auch wieder vorbei, der Schmerz geht wieder weg, es ist alles nicht so schlimm. So. Und dadurch kommen wir auch leichter mit Widrigkeiten im echten Leben klar. Nur durch solche Sachen. Also insofern Yoga hat natürlich da totale Vorteile, und ich würde jetzt eine halbe Stunde drüber erzählen, warum Yoga sich lohnt.
Ihre Augen strahlen total. Übrigens.
Nur das Ding ist natürlich, und da sind wir wieder bei diesen Momenten, wo ich mich einfach neben mich stelle, einfach mich beobachte, nicht reagiere sofort auf den ersten Impuls.
Ja.
So. Und das Handy verleitet natürlich total, ne? Weiter scrollen, immer wieder drüber nachdenken. Also ich glaube, auch das ist halt ein Punkt, dass wir alle mittlerweile irgendwie gefühlt unsere Handys halt immer bei uns haben. Und ehrlich, ich nehme mich da nicht aus.
Ja.
Hilft halt auch nicht für diese mentales Loslassen und dieses gefühlten Stress zu haben.
Dazu fällt mir ein, in einer, ich sag mal so eine Art Keynote, hatte ich neulich eine Teilnehmerin, die gesagt hat, was sie macht, wenn erstmal alle Stricke reißen und sie volle Kanne überfordert ist, dann macht sie alle technischen Geräte aus. Komplett. Und das fand ich auch sehr interessant, und das tut ihr dann gut. Ne? Dann erdet sie sich wieder. Also alles, was euch gut tut, hilft, aber übt es bitte ein, wenn ihr gerade nicht im maximalen Stress seid. Und wahrscheinlich könnten wir jetzt noch ganz schön lange hocken und weiterreden. Und ich glaube aber, wir haben jetzt schon mal genug Futter mitgegeben zum drüber nachdenken, sacken lassen und vor allen Dingen ausprobieren. Und
genau, weil wir wollen halt wohin? In den präfrontalen Kortex.
Wir wollen in den präfrontalen Kortex. Und da frage ich dich doch, liebe Caro, wenn du jetzt eine Sache mitgeben müsstest oder dürftest, darfst, was ist entscheidend am allermeisten für Selbstführung in Veränderungsprozessen?
Ich glaube, das zieht alles zusammen, was wir schon gesagt haben. Es wird Viktor Frankl zugeschrieben, es stimmt nicht. Ich weiß aber immer noch nicht, wer es wirklich jetzt gesagt haben soll. Also Reiz, Reaktion, und dazwischen ist ein Raum.
Ja.
Und sich selber diesen Raum nehmen, weil da kann dann alles stattfinden. Eine Reflexion, eine Neubewertung, eine Handlungsplanung. Und ich glaube eben nicht diesen Automatismen in unserem Gehirn, die wirklich bitte alle ganz, ganz toll sind, die Steuerungsknüppel hier zu überlassen, sondern zu sagen, ich nehme mir diesen kurzen Moment und dann kann ich wirklich auch in die Führung gehen. Unter dem Bewusstsein, dass ja immer Führung, Selbstführung immer das ist, wie mein eigenes mentales Modell geprägt ist. Was ich wie bewerte, ja, was ich sehe, was meine Perspektive ist. Und dann vielleicht darüber nachdenken, dass es andere Bewertungen, andere Perspektiven und andere Dinge geben kann. Das sind dann die nächsten Ausbaustufen. Sagt die Chief Perspective Officer.
Ja, genau. Mit den verschiedenen Perspektiven. Ja, also zwischen Reiz und Reaktion ist genau dieser Raum und der ermöglicht Veränderung. Und ich denke jetzt gerade so, wahrscheinlich geht es gar nicht so sehr darum, dann zu denken, Veränderung wird immer leichter, weil Veränderung is what it is. Also wir, ne? Also
es wird schon leichter.
Es wird vielleicht wird's klarer. Also ich würde fast sagen, also es wird dadurch leichter, dass es klarer wird. Aber jedes Mal aufs Neue schreien wir nicht Hurra.
Nee.
Ne? Also das ist wichtig. Wir schreien nicht Hurra, wenn es jetzt wieder irgendeine Veränderung von außen ist oder ich bin vielleicht erst ganz inspiriert dabei und dann denke ich, oh, hier gibt's jetzt die Unwegsamkeiten auf meinem Veränderungsweg und. Also Veränderung ist das, was es ist. Die sorgt immer für Irritationen. Aber dadurch, dass ich dann Routinen habe, andere Gewohnheiten, verstanden habe, was in mir passiert, kann ich bewusster und klarer damit umgehen. Ich glaube, das ist wichtig. Und ich glaube tatsächlich nicht daran, dass wir so richtig schreien, ja, gebt mir sämtliche Veränderungen dieser Welt. Nee, glaube ich tatsächlich nicht, weil dafür war ich schon zu oft in intensiven Veränderungen. Und also auch denen, die wir jetzt gar nicht vorausplanen können. Ich rede auch von denen, die jetzt einfach so passieren, weil Dinge im Außen passieren. Das sind ja meist die, die uns am meisten rauswerfen aus der Selbstwirksamkeit, also noch mal mehr als diese.
Wobei es wirklich drauf ankommt, ne? Wie bewerte ich die Situation, welche Energie habe ich und auch welches Enthusiasmus-Level habe ich? Ich habe ja zum Beispiel ein sehr hohes, ich liebe neue Sachen.
Ja, die liebe ich auch, aber ich rede jetzt vor allem
über die härteren Dinge.
Ja, ich rede über die Dinge, die von außen an uns herangetragen werden. Jetzt, ne, wir haben vorhin darüber geredet, was alles gerade so passiert und so. Und da brauchen wir, wir brauchen aus meiner Sicht eine schnellere Prozesskompetenz, wie ich dann immer so gerne sage. Also, dass wir schneller switchen können. Wohl wissen, dass wir nicht Hurra schreien bei Dingen, die sich im Außen ereignen und die in irgendeiner Form Einfluss auf uns haben. Wir brauchen das Wissen darum, das macht es klarer, bewusster im Umgang. Und dennoch wird es wahrscheinlich nicht so sein, dass wenn wir gerade rausgehen aus unserer Komfortzone, wir einfach yippie, yippie, yay schreien.
Nee, genau. Und ich glaube, es ist auch eben wichtig, dass wir ja Veränderungen lernen.
Ja.
Also wenn ich
ist schön.
Ja, also wenn ich ganz viele Dinge schon mal weiß, dass die einfach normal sind und ich mich dafür schon nicht abstrafe, habe ich ja schon mal einen Energieverlustpunkt weniger.
Richtig.
Wenn ich weiß, ich habe schon XY-Veränderungen hinter mir, so wie du das ja auch gerade gesagt hast. Und ich bin da jedes Mal wieder draus neu erstanden, hervorgegangen. Vielleicht manchmal auch mit blauen Flecken und Blessuren, bitte. Das muss nicht jedes Mal so ein Wachstumsding sein.
Genau,
das sollte, das muss es nicht sein.
Nein, das muss es nicht.
Aber ich gehe da raus und ich weiß, ich habe was gelernt. Ich komme mit anderen Kompetenzen, mit anderen Blicken auf die Welt wieder zurück. Dann lernen wir natürlich auch, uns selbst mehr zu vertrauen, unseren Ressourcen, unseren Kompetenzen. Oder ich weiß, wer oder was mir auch gut tut. Ja, ich weiß, dann rufe ich, weiß ich nicht, Bettina an und gehe da auch nicht alleine durch. Also vor allem dieses Nicht-Alleine-Durchgehen ist total wichtig. Ja, verbindet euch mit anderen.
Ja. Ja, also sucht euch dann hilfreiche Menschen, Ressourcen. Aber es war jetzt nochmal, glaube ich, ein wichtiger Punkt. Also worum geht es? Dass ich die annehme, die Veränderung, auch wenn sie von außen passieren in irgendeiner Form. Dass ich dann mitschwingen kann, wohl wissen, dass die jetzt gerade ein bisschen wehtun, unangenehm sind, ich raus aus der Komfortzone bin und so weiter. Und ich optimalerweise dann nochmal drauf schaue und was lerne. Ne? Also die Lernbereitschaft, die macht es halt anders leicht, weil entweder wachse ich oder ich habe vielleicht ein paar blaue Flecken, aber oder eine kleine Narbe, aber die sieht ganz gut aus vielleicht auch.
Ja, oder auch nicht, und das ist dann auch okay. Nichtsdestotrotz weiß ich, ich bin da wieder rausgekommen.
Ja, ich bin rausgekommen, genau. Die Entscheidung, das Entscheidende ist zu wissen, das ist dann irgendwann vorbei gewesen und dann habe ich es gemeistert, in welcher Form auch immer. Ich bin da rausgekommen.
Genau. Ne? Und auch wenn ich da nicht rauskomme, ja, dann finde ich ehrlich gesagt, und da finde ich, sollten wir auch beide nochmal sagen, bitte, ja, holt euch Hilfe.
Auf jeden Fall holt euch Hilfe, weil keiner muss alleine dort hocken. Und da sind wir, das weiß ich von uns beiden, sind wir auch gerne bereit, einfach zu unterstützen, nachzudenken, wo könnt ihr nochmal andere Formen von Unterstützung finden.
Ja. Ne? Und wir haben halt auch gute Netzwerke.
Absolut.
Bis hin zu Traumatherapeuten, genau, oder auch Kliniken. Und ich glaube, das ist auch total wichtig.
Ja.
Ja? Allein, dass wir manchmal auf Dinge raufblicken, zusammen mit unseren Coaches und sagen, ehrlich gesagt, das ist nicht mehr normal. Das ist etwas, wo du dir wirklich jetzt einfach die Hilfe holen kannst. Und du hast jetzt von mir auch wieder hier diese Erlaubnis, ja, und die Genehmigung. Echt?
Ja,
ja, ist es wirklich so schlimm? Ja, ist es. Allein das hilft. Ich finde, diese Vorverurteilung auch von Therapie oder von Klinikaufenthalten, wir müssen weg davon.
Ja.
Also ich finde viel, viel eher auch an die mentalen Dinge, die uns belasten, dass wir da wirklich uns frühzeitig Hilfe holen.
Ja.
Ist der Unterschied zwischen dem Schnupfen oder der fetten Bronchitis oder nachher der Lungenentzündung, die richtig knapp hart wird. Und das ist genauso, wenn wir da früher rangehen, dann wird es auch leichter auch im Mentalen.
Genau. Und auf jeden Fall müssen wir daran und da fangt an damit aufzuhören, euch zu schämen, ne, sondern teilt das, sprecht mit Leuten drüber. Also unsere Erfahrung ist, dann stellt er plötzlich fest, ach Mensch, der Helga geht's jetzt auch so. Das hat es aber gut getan, das Gespräch. Ne? Öffnet euch. Also mehr miteinander in echt Sachen austauschen. Ich glaube, das ist wichtig, damit wir das Gefühl haben, wir sind da nicht alleine. Ne? Das Thema Zugehörigkeit, gerade im Zeitalter von KI, super, super wichtig, dass wir uns mehr connecten,
binden,
und binden. Genau. Also, und interessant finde ich, dass wir jetzt dahin gekommen sind, wo ich vorhin ja gesagt habe, Mensch, wir könnten jetzt eine ganze Weile so weiterreden, aber offensichtlich, ihr Lieben, wollt das jetzt noch mit.
Ja.
Das musst ihr jetzt noch mit. Last words now from you, Caro.
Ich glaube, es ist alles gesagt.
Es ist alles gesagt, das denke ich auch. Es ist alles gesagt und gerne, gerne teilt den Podcast, like, das würde uns sehr, sehr freuen. Und wenn ihr irgendwelche Anmerkungen habt, auch gerne dazu freuen wir uns darüber, wenn ihr Lust habt, mit uns oder auch miteinander natürlich ins Gespräch zu gehen. Danke, ihr Lieben. Ciao.
Ciao.
Ich hoffe sehr, für dich waren inspirierende Gedanken und nachhaltige Impulse dabei. Vielleicht machst du gleich heute einen ersten ungewohnten Schritt, mag er auch noch so klein sein. Überrasche dich selbst, stelle die Himmelsrichtung auf den Kopf und make change happen. Und wenn du Fragen und Anregungen hast oder dich zu einem interessanten Thema mit mir gerne verabreden möchtest, dann schick uns doch einfach eine Mail unter podcast@coaching-im-business.de. Hier kannst du uns auch gerne eine Sprachnachricht schicken, wenn du möchtest. Und natürlich freuen wir uns auch, wenn du unseren Podcast teilst und ihn auch abonnierst. Auf jeden Fall freue ich mich auf deine Gedanken dazu und sage Tschüss, bis im nächsten Monat.